Der Buddha hat uns zweierlei Ziele gezeigt. Ein weltliches Ziel und ein überweltliches. Das weltliche Ziel besteht in der Erreichung eines edlen Menschentums, in der Verwirklichung göttlicher Zustände, die aufgrund des Gesetzes der Wahlverwandtschaft nach dem Tode in göttliche Welt führen. Das überweltliche Ziel verlangt den Heraustritt aus dem Kreislauf der Wiedergeburt. Es ist ein überweltlicher Weg, der zu ihm führt, ein Höhenweg, ein Bergweg, ein Mountainpass, wie Maharishi Ramana sagt. Und der Gipfel dieses Berges ist für das menschliche Auge unsichtbar. Der ihn erreicht hat, wird ein Tathagata genannt, mit heilig gewordenem Selbst. Immer waren es nur sehr wenige Menschen, die diesen Höhenweg in einem Leben gehen konnten. Die Überzahl aller derer, die den Gipfel erreichten, sind diesen Weg in Etappen gegangen, in Stufen gegangen, und zwar in vier großen Stufen, die in spätestens sieben Existenzen den Gipfel erreichen lassen. Und das ist das Wunderbare dieses Pfades, das ist das Außerordentliche dieses Pfades, dass es ein Weg in Etappen ist, ein Weg in Stufen, sodass nicht nur der Starke das Ziel erreichen kann, sondern auch der Schwache. Es ist der Pfad, wie der Meister erklärt, eines allmähligen Trainings, einer allmähligen Übung, eines allmähligen Anstieges. Die erste Stufe dieses Pfades ist der Stromeintritt, die Sotapanna-Schaft. Er ist das eigentliche Ziel des engeren Kreises unserer altbuddhistischen Gemeinde. Vielleicht hat sich mancher der hier Anwesenden schon einmal die Frage gestellt, bin ich ein Sotapanna oder bin ich kein Sotapanna? Bin ich wirklich nach dem Nibbana geneigt, nach dem Nibbana gebeugt und werde ich in meiner Todesstunde wirklich in die Richtung des Nibbana fallen? Vielleicht haben Sie sich diese Frage manchmal mit Ja beantwortet. Vielleicht sind Ihnen aber dann und wann wieder Zweifel aufgestiegen. Und es wäre in der Tat das Traurigste, gerade für einen strebenden Menschen, wenn er sich bei der Beantwortung dieser Frage illusionieren würde, wenn er sich täuschen würde, eine Illusion, die angesichts des herannahenden Todes wieder zusammenbrechen würde. Die Buddha-Lehre wäre in der Tat unvollkommen, wenn sie uns nicht über dieses tief innere Anliegen eines Buddha-Jüngers vollkommene Selbstsicherheit, vollkommene innere Heilsgewissheit geben könnte. Wer unseren Mahathera kannte, der weiß, welch großen Wert er auf die tägliche Gewissenserforschung gelegt hat, so dass er seinen Freunden anempfahl, diese Gewissenserforschung nicht nur einmal im Tage zu machen, sondern so oft es überhaupt möglich ist. Gemäß den Worten des Meisters, betrachtend und betrachten sollen wir unsere Taten läutern, betrachtend und betrachten sollen wir unsere Worte läutern, betrachtend und betrachtend unsere Gedanken läutern. Denn diese tägliche Gewissenserforschung ist hier den nach dem Stromeintritt Strebenden genau dasselbe, was der Kompass für den Seefahrer ist. Wie dieser, wenn er allein mit seinem Schiffe auf hoher See sich befindet, immer und immer wieder auf seinen Kompass blicken wird, ob er auch den rechten Kurs eingeschlagen hat, ob er keinen Umweg macht oder etwa gar in die verkehrte Richtung fährt, so wird auch der den Sotapanna-Pfad Erstrebenden immer und immer wieder sein Gewissen erforschen, ob er auch wirklich jene Kennzeichen, jene Merkmale besitzt, jene ganz besondere Art eines Sotapanna. Die Rede, die wir heute zusammen lesen wollen, ist eine kurze Rede, aber eine wunderbare Rede. Und sie gehörte zu den Lieblingsreden unseres Matera. Wenn Sie, nachdem wir diese Rede zusammen gelesen haben, bei sich sagen können, ich besitze alle in dieser Rede aufgeführten Merkmale und Kennzeichen einer Sotapanna. Es werden im Ganzen 13 Merkmale aufgeführt. Dann gehören Sie zu den glücklichsten Menschen, die die Erde trägt. Müssen Sie sich aber sagen, nein, ich besitze diese Merkmale, diese Kennzeichen nur zum Teil, oder aber ich besitze sie vielleicht noch gar nicht, dann wissen Sie zumindest, in welcher Richtung Sie Ihre Kräfte anspannen müssen und in welcher Richtung Sie zu arbeiten haben. Pur Kosambi, das habe ich gehört. Zu einer Zeit weilte der Erhabene bei Kosambi im Kloster des Kosita. Zu jener Zeit nun kam es unter den Mönchen zu scharfen Wortgefechten, zu Streitigkeiten und sie verwundeten einander mit den Waffen der Zunge. Sie konnten sich weder gegenseitig überzeugen, noch konnten sie sich selbst überzeugen. Sie konnten sich weder gegenseitig versöhnen, noch konnten sie selbst zur Versöhnung gelangen. Da nun begab sich einer der Mönche zum Erhabenen, begrüßte den Erhabenen ehrfurchtsvoll und setzte sich in respektvoller Entfernung nieder. Zur Seite sitzend sprach nun jener Mönch zum Erhabenen also: Es ist, thou Herr, unter den Mönchen von Kosambi zu scharfen Wortgefechten gekommen. Es finden Streitigkeiten statt und sie verwunden sich gegenseitig mit den Waffen der Zunge. Sie können sich weder gegenseitig überzeugen, noch können sie sich gegenseitig versöhnen, noch können sie selbst zu einer Versöhnung gelangen. Wenn wir uns die Jüngergemeinde des Erhabenen vergegenwärtigen, so werden es zumeist jene großen erhabenen Gestalten sein, wie es ein Sariputta war, ein Moggallana, ein Anarotto, ein Anando, wie es auch die große Lehrrednerin Damadina war, die weise Nonne Kema und viele gewaltige Gestalten aus dem buddhistischen Leidentum. Aber es waren natürlich nicht nur solche Mönche, solche gewaltige Persönlichkeiten um den Erhabenen, sondern die Überzahl der Menschen, die um den Erhabenen lebten, waren Menschen, man könnte fast sagen Menschen wie du und ich, Menschen mit vielen großen und kleinen Fehlern. Und so hören wir hier beispielsweise schon von Mönchen, die sich gegenseitig mit den Waffen der Zunge verwundeten, die ihn sich in schwere Wortgefechte einließen. Und anderen Ortes wieder hören wir von Mönchen, die lauten Lärm machten, großen Lärm, die allerhand gemeines Geschwätz pflegten, wie Gespräche über Könige, über Spitzbuben, über Räuber und Soldaten. Bitte betrachten Sie diese Reihenfolge. Und was da an niedrigen, gemeinen Gesprächen mehr ist. Oder wir hören es auch von Mönchen, die kindischen Spielen oblagen, die sich mit Gärten neckten. Oder was noch viel schlimmer ist, wir hören von Mönchen, die dem Erhabenen trotzten, als er sie ermahnte, abends keine Mahlzeit einzunehmen. Sodass sich der Meister bemüßigt fand, ihnen zu sagen: Behandelt mich doch nicht wie einen Trödler, wie einen Krämer und feilscht nicht mit mir, als ob ich ein Krämer, ein Trödler wäre. Also auch solche Menschen befanden sich um den Erhabenen. Natürlich ist ein Teil dieser Menschen auf der Strecke liegen geblieben. Aber, und das dürfen wir wohl anhand des Pali-Kanons annehmen, dass der größte Teil auch dieser Menschen mit diesen schweren Fehlern trotz allem zumindest den Stromeintritt erreichte. Und ich meine gerade diese Betrachtung, dass Menschen mit so schweren Fehlern den Stromeintritt erreichten, sollte auch uns Mut und Kraft und Zuversicht und Selbstvertrauen geben, dass auch wir das können. Denn wenn diese Mönche es fertig brachten, warum sollen denn dann wir es nicht fertig bringen? Da gab nun der Erhabene einem Mönche den Auftrag. Geh, Mönch, und sage in meinem Namen jenen Mönchen, der Meister ruft euch, Ehrwürdige. Ja, Herr, erwiderte der Mönch dem Erhabenen und begab sich zu jenen Mönchen. Dort angelangt, sprach er also zu ihnen. Der Meister ruft euch, Ehrwürdigen. Wohl, Bruder, wir kommen, sagten jene Mönche und begaben sich dorthin, wo der Erhabene weilte, begrüßten den Erhabenen ehrfurchtsvoll und setzten sich zur Seite nieder. Zu den dort sitzenden Mönchen sprach der Erhabene also: Ist es wahr, wie man sagt, dass unter euch Mönchen scharfe Wortgefechte stattfinden, Streitigkeiten, und ihr euch gegenseitig mit den Waffen der Zunge verwundet, dass ihr euch nicht gegenseitig überzeugen könnt, noch dass ihr euch selbst überzeugen könnt, dass ihr euch weder gegenseitig versöhnen könnt, noch dass ihr selbst zur Versöhnung kommt? Ja, Herr. Was meint ihr wohl, Mönche? Zu einer Zeit, wo unter euch scharfe Wortgefechte stattfinden, Streitigkeiten, wo ihr euch gegenseitig mit den Waffen der Zunge verwundet, dient ihr da euren Mitwanderern auf dem Pfade mit freundschaftlichen Taten, in Werken, so offen als verborgen, mit Taten der Freundschaft in Worten, so offen als verborgen, mit Taten der Freundschaft in Gedanken, so offen als verborgen? Freilich nicht, o Herr. So ist es denn klar, Mönche, dass ihr euch zu einer solchen Zeit euren Mitwanderern auf dem Pfade weder mit Taten der Freundschaft in Werken, noch mit Taten der Freundschaft in Worten, noch mit Taten der Freundschaft in Gedanken dient, so offen als verborgen. Was wollt ihr also, ihr Toren? Was beabsichtigt ihr mit euren scharfen Wortgefechten und Streitigkeiten, indem ihr euch gegenseitig mit den Waffen der Zunge verwundet? Ihr vermögt euch weder gegenseitig selbst zu überzeugen, noch überzeugt ihr andere. Ihr könnt euch weder gegenseitig versöhnen, noch gelangt ihr selbst zur Versöhnung. Das wird euch, ihr Toren, lange zum Unheil und Leiden gereichen. Vielleicht sollten wir einen Augenblick darüber nachdenken, was ist eigentlich Streit? Streit ist auf alle Fälle eine Gewalttätigkeit in Worten. Man will dem anderen mit Gewalt seine Meinung aufzwingen. Man will ihn mit Gewalt überzeugen. Man will mit Gewalt seine Meinung durchsetzen. Andererseits aber will man auch sich selbst behaupten. Je mehr wir aber streiten, je mehr wir gewalttätig in Worten sind, je mehr wir also den anderen mit unseren Worten zu vergewaltigen suchen, umso mehr wachsen in uns Widerwille, Abneigung, ja Hass einerseits und die Gier, sich durchzusetzen, andererseits. Beide aber, Gier und Hass, haben als Nahrung das Nichtwissen. Wer streitet, der bekriegt den anderen. Er führt einen Krieg im Kleinen, führt ihn mit den Waffen der Zunge. Dieser Streit, dieser Krieg im Kleinen, beginnt zumeist schon in der Familie, um dann sich im Berufsleben fortzusetzen, zu einem Kleinkrieg mit dem Nebenmenschen zu werden und in den großen Kriegen und Grausamkeiten und Gewalttätigkeiten aller Art seine schauerlichen Triumphe zu feiern. Wo Streit ist, wo Krieg ist, da sind auf alle Fälle Hilfsbereitschaft, Hingabe, Freundschaft, Fürsorge auf den Gefrierpunkt gelangt. Es gibt keine Brücke vom Weg des Streitens zum friedvollen Pfad eines Sotterpanner. Es gibt keinen Kompromiss zwischen beiden Wegen. Wer den friedvollen Pfad eines Sotterpanner erreichen will, muss mit allem Hang zum Streiten Schluss machen. Und zwar von einer Minute zur anderen. Endgültig Schluss. Denn keiner weiß ja, wann seine Lebensuhr abgelaufen sein wird. Und der Erhabene wandte sich an die Mönche. Sechs Dinge, ihr Mönche, gibt es, die nicht zu vergessen sind, die zum Wohlwollen führen, zur Ehrerbietung führen, zur Eintracht, zum Fehlen von Streitigkeiten, zum Frieden, zur Harmonie. Und welche sind das? Da dient ihr Mönche, ein Mönch seinen Mitwanderern auf dem Pfade mit Taten der Metta, der Freundschaft, in Werken, so offen als verborgen. Das ist eines der Dinge, die nicht zu vergessen sind, die zum Wohlwollen führen, zur Ehrerbietung führen, zur Eintracht, zum Fehlen von Streitigkeiten, zum Frieden, zur Harmonie. Und ferner noch, ihr Mönche, da dient einer seinen Mitwanderern auf dem Pfade mit Taten der Metta in Worten, so offen als verborgen. Auch das ist eines der Dinge, die nicht zu vergessen sind, die zum Wohlwollen führen, zur Ehrerbietung führen, zur Eintracht, zum Fehlen von Streitigkeiten, zum Frieden, zur Harmonie. Und ferner noch, ihr Mönche, der Mönch dient seinen Mitwanderern auf dem Pfade mit Taten der Metta in Gedanken, so offen als verborgen. Auch das ist eines der Dinge, die nicht zu vergessen sind, die zum Wohlwollen führen, zur Ehrerbietung führen, zur Eintracht, zum Fehlen von Streitigkeiten, zum Frieden, zur Harmonie. Der dem Weg des Streitens entgegengesetzte Pfad ist der friedvolle Pfad eines Sotapanna. Es ist, wie der Buddha uns hier sagt, ein Weg, der zum Wohlwollen gegenüber allen Lebewesen führt, zur Ehrerbietung gegenüber denen, die Ehrerbietung verdienen, zur Eintracht, zum Fehlen von Streitigkeiten, zur Harmonie, zum Frieden. Im täglichen Leben zeigt sich dieser Pfad als ein Pfad der Hilfsbereitschaft, der Fürsorge, der Hingabe, der Freundschaft gegenüber allen Lebewesen, in Werken, Worten und Gedanken, und das so offen als verborgen. Der Kanon gibt uns viele Beispiele einer solchen tätigen Hilfsbereitschaft, einer solch tätigen Freundschaft, die die auszeichnende Art eines Sotapanna sind. Ich möchte hier nur an das Beispiel aus der schönen Rede in Gosingamwalde erinnern. In diesem Gosingamwalde leben drei Mönche. Der Meister besucht sie, erkundigt sich nach ihrem Ergehen und fragt, ob sie denn auch freundschaftlich verweilen, ob sie sich milden Auges betrachten. Einer der Mönche, der sich zum Sprecher für die beiden anderen Mönche macht, erwidert mit den schönen Worten: Herr, wir haben zwar drei Körper, aber nur einen Willen. Worte, die ja nichts anderes besagen, als wir sind in vollkommener äußerer und innerer Harmonie. Der Sprecher fährt dann fort, dem Meister die Taten seiner Hilfsbereitschaft näher zu beschreiben. Er sagt nämlich: Und ich glücklicher, o Herr, Ich diene diesen Ehrwürdigen mit Taten der Freundschaft in Werken, mit Taten der Freundschaft in Worten, mit Taten der Freundschaft in Gedanken. Und nun beginnt er sogar noch, diese Taten der Freundschaft, der Hilfsbereitschaft im Einzelnen aufzuzählen. Er sagt nämlich, wer zuerst von uns dreien vom Almosengange zurückkommt, der stellt die Sitze bereit, besorgt Trinkwasser, bemüht sich um Waschwasser für die Füße, stellt den Abfallkübel auf. Wer zuletzt vom Almosengange kommt, der räumt nach eingenommenem Male wieder die Sitze an seinen Platz zurück, stellt das Trinkwasser auf den richtigen Platz, leert das Waschwasser aus, reinigt das Gefäß, in dem das Waschwasser war, leert den Abfallkübel aus, reinigt den Abfallkübel und, hören Sie und staunen Sie, fegt den Speiseraum rein. Denken wir hier nicht etwas an die vielseitigen Pflichten einer Hausfrau? Vielleicht möchten Sie nun denken, ja, diese Mönche, das waren eben Neulinge, das waren Anfänger, dass sie sich mit solchen, doch an sich nebensächlichen Taten der Metta genügten. In Wirklichkeit sind das doch keine Taten der Metta, den Speiseraum reinfegen oder den Abfallkübel ausleeren. Taten der Metta sind doch etwas viel, viel Höheres. Aber wenn Sie so dächten, dann würden Sie sich schwer irren. Denn diese drei Mönche waren keine Neulinge, sie waren keine Anfänger, sondern sie waren Heilgewordene, Heiliggewordene. Und gerade deshalb, weil sie Heiliggewordene waren, gerade deshalb gab es für sie überhaupt keinen Unterschied zwischen kleinen und großen Taten, zwischen scheinbar nebensächlichen Dingen und wichtigen Dingen, sondern jede Tat, ob klein oder groß, ob scheinbar wichtig oder nebensächlich, jede Tat, jede Möglichkeit zu helfen, war für sie das willkommene Betätigungsfeld ihrer Herzensgüte, ihrer Hilfsbereitschaft, ihrer Hingabe, ihrer Fürsorge und ihrer Freundschaft. Sehen wir doch in unser eigenes Leben. Es sind nicht die großen Taten, die großen Dinge, die unserem Leben den Stempel aufdrücken, sondern es sind viele kleinen, ja kleinsten, ja scheinbar nebensächlichen Dinge, die uns entweder zerreiben oder zermürben und auffressen können oder uns völlig kaputt machen können oder aber für uns ein willkommenes Betätigungsfeld unserer Hilfsbereitschaft, unserer Hingabe und unserer Freundschaft sein können. Wenn wir im buddhistischen Kanon das Wort Metta hören, so müssen wir uns bewusst sein, dass dieses Wort Metta, Freundschaft, in Wirklichkeit gewissermaßen ein Siegel, ein Stempel ist für alle vier göttlichen Zustände. Denn es gibt nur Mitgefühl oder Mitleiden oder Mitfreude, wo wirkliche Freundschaft da ist. Und auch eine gelassene, besonnene Haltung gegenüber den Sinnenobjekten kann durchaus gleichzeitig mit einer freundschaftlichen Haltung bestehen. Auch wenn wir an die Metta-Meditationen denken, so müssen wir uns bewusst sein, dass Metta-Meditationen nur zu verwirklichen sind, wenn wir als allererstes die Metta, die Hilfsbereitschaft, die Freundschaft, die Hingabe, die Fürsorge im täglichen Leben praktiziert und geübt haben. Es soll sich niemand einbilden, dass er zu einer Metta-Meditation kommen kann, wenn er nicht die Hilfsbereitschaft, die Hingabe und die Freundschaft in hohem Maße übt. Und so nennt sie denn auch der Erhabene die besondere Art eine Sotapanno, an die wir immer denken sollten und nie vergessen sollen. Und ferner noch, ihr Mönche, wenn der Mönch Gaben empfängt, Orden spenden, so sollte der Mönch einer sein, dem es eine Freude macht, diese Gaben bis auf den Inhalt in der Almosenschale mit den anderen zu teilen, sich ihrer gemeinsam mit seinen sittenreinen Mitwanderern auf dem Pfade zu erfreuen. Auch das ist eines der Dinge, die nicht zu vergessen sind, die zum Wohlwollen führen, zur Ehrerbietung führen, zur Eintracht, zum Fehlen von Streitigkeiten, zum Frieden, zur Harmonie. Wir wissen, dass es ohne Freigebigkeit keinen Fortschritt auf dem Pfade gibt, weder für den Mönch noch für den im Hause Lebenden. Deshalb finden wir auch im buddhistischen Kanon sehr häufig Silam und Freigebigkeit zusammengenannt, indem das Silam den negativen Aspekt, die Freigebigkeit den positiven Aspekt der buddhistischen Moral darstellt. Wir wissen ferner, dass eine geringe Freigebigkeit zu einer Wiedergeburt in ärmlichen menschlichen Verhältnissen führt. Eine mäßige Freigebigkeit zu einer glücklichen Wiedergeburt in menschlichen Verhältnissen. Und nur eine sehr, sehr große Freigebigkeit in himmlische Welt. Was soll da aber erst von der Freigebigkeit eines Sotapanna gesagt werden oder eines, der den Sotapanna-Pfad erstrebt? Weil ein solcher für sich selbst immer bedürfnisloser und bedürfnisloser wird, weil er für sich selbst immer wunschloser und wunschloser wird, weil er für sich selbst immer weniger und weniger bedarf. Deshalb wird er immer noch spenden können, selbst da, wo ein anderer schon längst keine Möglichkeit mehr sieht. Und dieses Spenden, dieses Teilen mit dem anderen, ist für ihn kein Opfer, keine Überwindung, sondern Herzensbedürfnis, geboren aus dem Anblick des Leidens der Wesen einerseits und aus seiner großen Freundschaft mit ihnen andererseits. Wenn schon der Bettelmönch alles, was er besitzt, mit seinen Mitwanderern teilt, bis auf den letzten Brocken in seiner Almosenschale, sollten da wir, die wir beschützt in einem Hause leben, die wir auf einem weichen Lager liegen, die wir eine gute Nahrung zu uns nehmen und so allerhand Vorteile des häuslichen Lebens genießen, sollten wir da wirklich unter einem Bettelmann stehen? Auf alle Fälle sollten wir uns immer erinnern, dass die Freigebigkeit, und zwar eine ganz besondere Freigebigkeit, das auszeichnende Merkmal eines Sotapanna ist. Und das sollten wir nie vergessen. Und ferner noch, ihr Mönche, der Mönch hat sich sittliche Charaktereigenschaften erworben, die den Erlesenen wohlgefällig sind, die sein ganzes Benehmen bestimmen, die keine Angriffsfläche bieten, sondern untadelig, makellos sind, die innerlich frei machen, von den Weisen gepriesen werden, nicht in die Irre führen, sondern zur Konzentration hinleiten. Durch solche Sittenreinheit mit seinen Mitwanderern auf dem Pfade vereint, sollte er verweilen, so offen als verborgen. Auch das, ihr Mönche, ist eines der Dinge, die nie zu vergessen sind, die zum Wohlwollen führen, zur Ehrerbietung führen, zur Eintracht, zum Fehlen von Streitigkeiten, zum Frieden, zur Harmonie. Unser Mahathera hat die vom Erhabenen gepriesenen, erlesenen Sitten in die schönen Worte zusammengefasst. Er befleißigt sich eines Benehmens, das, wenn der Buddha ihn in seinem täglichen Leben beobachtete, loben würde. Da Das heißt also doch wohl, dass ein solcher Sotapanno oder auch ein auf dem Pfade zur Sotapannerschaft befindlicher nie und unter gar keinen Umständen dem Meister und der religiösen Gemeinschaft, der er angehört, Unehre bereitet. Gestützt auf die vier Glieder des Stromeintrittes geht ein solcher unbeirrt seinen Weg. Die Freundschaft mit Menschen, die ihn ins Weltleben zurückführen wollen, hat er aufgegeben. Die Freundschaft mit gleichstrebenden Menschen aber ist ihm ebenso Herzensbedürfnis wie das häufige Hören der guten Wirklichkeitslehre. Die Durchdringung der Lehre in Form des Studiums der Lehre, des Nachdenkens, des Überlegens, der täglichen beschaulichen Betrachtung sind ihm ebenso eine innere Notwendigkeit wie ein Sila im Sinne einer alle Wesen umfassenden Freundschaft. Und während er eifrig um diese Dinge strebt, während er sie in sich zur Entfaltung bringt, werden folgende Dinge in ihm lebendig. Die Fähigkeit des Vertrauens, die Fähigkeit der Energie, die Fähigkeit der Besonnenheit, die Fähigkeit der Konzentration und die Fähigkeit der Weisheit. Wir wissen, dass auch schon derjenige ein Sotapanno ist, der eifrig nach diesen Dingen strebt und nach ihnen ringt. Ob er dabei die rechte Methode anwendet, das mag er daran ersehen, ob er auf dem eingeschlagenen Wege zum Wohlwollen zu den Lebewesen gelangt, zur Ehrerbietung gegenüber denen, die Ehrerbietung verdienen, zur Eintracht, Fehlen von Streitigkeiten, zur Harmonie, zum Frieden. Auch diese erlesenen Sitten sind ein besonders wichtiger Bestandteil eines Sotapanno. Und auch das sollten wir nicht vergessen. Und ferner noch, ihr Mönche, der Mönch hat jene Anschauung, die erlesen ist, mit dem Pfade verbunden ist, die den, der danach handelt, zur völligen Aufhebung des Leidens führt. Durch eine solche erlesene rechte Anschauung mit seinen Mitwanderern auf dem Pfade vereint, sollte ein Mönch verweilen, so offen als verborgen. Auch das ist ihr Mönche ein Ding, das nicht zu vergessen ist, das zum Wohlwollen führt, zur Ehrerbietung führt, zur Eintracht, zum Fehlen von Streitigkeiten, zum Frieden, zur Harmonie. Dies, ihr Mönche, sind die sechs Dinge, die nicht zu vergessen sind, die zum Wohlwollen führen, zur Ehrerbietung führen, zur Eintracht, zum Fehlen von Streitigkeiten, zum Frieden, zur Harmonie. Was ist das nun für eine rechte, wirklichkeitsgemäße Anschauung, die den, der danach handelt, zur Aufhebung des Leidens führt? Der Meister beantwortet uns diese Frage selbst, wenn er sagt, die vier hohen Wahrheiten, wer klar erschaut, wohl aufgedeckt vom Abgrund tiefen Weisen, mag der auch noch so nachlässig sein. Ein achtes Dasein wird er nicht allein. Das Schauen der ersten hohen Wahrheit vom Leiden wird ihm in der Betrachtung seiner hinfälligen, dem Tode unterworfenen Persönlichkeit, ein Leiden, das sich ihm in Betrachtung der Anfangslosigkeit des Samsaro zu einem Ozean des Leidens weitet. Das Schauen der hohen Wahrheit von der Entstehung des Leidens wird ihm im Forschen nach der Ursache für seine Verkoppelung mit dieser dem Tode unterworfenen Persönlichkeit nämlich seinem aus dem Nichtwissen quellenden, dürstenden Wollen. Das Schauen der dritten hohen Wahrheit von der Aufhebung des Leidens wird ihm im inneren Erlebnis der Gewissheit des Entronnen sein. Wie sich einem bei starkem Föhn die Berge in voller Klarheit offenbaren, auch wenn man noch weit von ihnen entfernt ist, so offenbart sich bereits einem Sotapanno die Tathagata-Natur in ihm selbst, auch wenn er noch weit davon entfernt ist und die bis dahin nur leise tönende Stimme des Ungeborenen, des Ungewordenen in ihm wird hörbarer und hörbarer. Die hohe Wahrheit vom Pfade, der zur Aufhebung des Leidens führt, wird ihm im Schauen dieses Pfades als der alten Straße, die die Buddhas der Vergangenheit entdeckt und beschritten hatten, als der sichere Pfad, der aus dem sumpfigen Moorgrund der Sinnenlust herausführt, der fröhlich und günstig zu wandeln ist, der erlesene achtfache Buddha-Pfad, der Pfad zum Glück, wie ihn unser Mahatera aus eigenem Erleben heraus schildert. Und was ist das für ein Handeln, das aus diesen hohen Wahrheiten erwächst? Die erste hohe Wahrheit vom Leiden und die zweite hohe Wahrheit von der Entstehung des Leidens werden ihm zu einer unerschöpflichen Quelle der Hilfsbereitschaft, der Freundschaft und Hingabe und Fürsorge für alle Lebewesen. Die dritte hohe Wahrheit von der Aufhebung des Leidens wird ihm in jedem Akt der Selbstverleugnung und Selbstverneinung zu einer Quelle der Mitfreude. Das Schauen der vierten hohen Wahrheit vom Pfade, der zur Aufhebung des Leidens führt, wird ihm zu einem Pfad der Ablösung von Welt und Persönlichkeit, zu einem Pfade einer gelassenen, besonnenen, gleichmütigen Haltung gegenüber den Sinnenobjekten. All das hat seinen Ausgangspunkt in der rechten, wirklichkeitsgemäßen Anschauung eines Sotapanno als seiner ihm eigenen besonderen Art. Und auch das sollten wir nie vergessen. Das aber, Mönche, sind die sechs Dinge, die nicht zu vergessen sind, die zum Wohlwollen führen, zur Ehrerbietung führen, zur Eintracht führen, zum Fehlen von Streitigkeiten, zum Frieden, zur Harmonie. Und von diesen sechs Dingen, ihr Mönchen, die nicht zu vergessen sind, ist eines das Höchste, eines die Kuppel, eines die Krönung. Es ist jene Anschauung, die erlesen mit dem hohen Pfade verbunden ist und den, der danach handelt, zur völligen Leidensvernichtung führt. Gleich wird zwar Mönche bei dem Spitz zulaufendem Dache eines Hauses, eines das Höchste, eines die Krönung, eines die Kuppel ist, nämlich der höchste Punkt. Ebenso nun auch, ihr Mönche, ist bei diesen sechs Dingen, die nicht zu vergessen sind, eines das Höchste, eines die Krönung, eines die Kuppel. Es ist jene Anschauung, die erlesen mit dem Pfade verbunden ist, die den, der danach handelt, zur völligen Aufhebung des Leidens führt. Wenn der Buddha sagt, dass die rechte, wirklichkeitsgemäße Anschauung von den hier genannten sechs Dingen das Höchste, die Kuppel, die Krönung ist, so zwingt uns das, etwas darüber nachzudenken. Und in der Tat besagen diese Worte Außerordentliches. Wenn Jesus sagt, dass der Glaube Berge versetzen kann, dann ist es in der Buddha-Lehre die rechte, wirklichkeitsgemäße Anschauung, die Wunder über Wunder zu wirken vermag, ja, die die Welt aus den Angeln heben kann. Wie die Macht der falschen Anschauung den Menschen geradewegs in die Abgründe des Daseins führt, so führt die rechte, wirklichkeitsgemäße Anschauung zu einer stufenweisen Vollendung des wahren Menschen. Sie ist die Quelle aller geistigen und moralischen Höherentwicklung und jedes einzelne Glied des Pfades hat sie zum Fundament. Der Meister vergleicht diese rechte, wirklichkeitsgemäße Anschauung mit der Morgenröte, die der Sonne des rechten Handelns vorangeht. Ohne sie gibt es keine Charakteränderung, kein inneres Glück, keine Meditation und auch keine wirkliche Freiheit. Mit dem Stromeintritt wird diese rechte, wirklichkeitsgemäße Anschauung zur großen Wende auf unserer Weltenwanderung. Und das sollten wir nie vergessen. Was ist nun, ihr Mönche, jene Anschauung, die ihr Lesen mit dem Pfade verbunden ist, die den, der danach handelt, zur völligen Aufhebung des Leidens führt? Da begibt sich, ihr Mönche, der Mönch in den Wald oder zur Wurzel eines Baumes oder an eine leere Stätte und erforscht sich also. Ist wohl in mir noch eine Hemmung, von der ich mich nicht frei gemacht habe, die meinen Geist beherrscht und aufgrund deren ich die Dinge nicht so sehen kann, wie sie wirklich sind? Wenn ein Mönch, ihr Mönche, von der Gier nach Sinnenlust beherrscht ist, so ist sein Geist eben davon beherrscht. Wenn ein Mönch von Widerwillen beherrscht ist, so ist sein Geist eben davon beherrscht. Wenn ein Mönch von Energielosigkeit beherrscht ist, so ist sein Geist eben davon beherrscht. Wenn ein Mönch von Gedankengestöber und innerer Unruhe beherrscht ist, so ist sein Geist eben davon beherrscht. Wenn ein Mönch von Zweifelsucht beherrscht ist, so ist sein Geist eben davon beherrscht. Wenn ein Mönch seine Gedanken auf diese Welt richtet, so ist sein Geist eben insoweit davon beherrscht. Wenn ein Mönch seine Gedanken auf jene Welt richtet, so ist sein Geist eben insoweit davon beherrscht. Wenn ein Mönch, ihr Mönche, sich in scharfe Wortgefechte einlässt, in Streitereien und so lebt, dass er andere mit den Waffen seiner Zunge verwundet, so ist sein Geist eben davon beherrscht. Er aber erkennt, es ist keine Hemmung in mir, die meinen Geist noch beherrschen würde, so dass ich die Dinge nicht so sehen könnte, wie sie wirklich sind. Mein Denken ist ganz auf das Erwachen zu den vier hohen Wahrheiten ausgerichtet. Das ist das erste Wissen, das er gewonnen hat, erlesen, überweltlich, nicht im Bereich des gewöhnlichen Menschen. Wie wir aus diesen Worten ersehen, besteht die vom Buddha gepriesene rechte, wirklichkeitsgemäße Anschauung als erstes darin, die sich uns auf dem Pfade und im Besonderen in der Meditation entgegenstellenden Hindernisse und Hemmnisse zu sehen und als solche zu erkennen. Denn nur ein von den Schlacken des dürstenden Willens befreites Denken vermag ganz auf das Erwachen zu den vier hohen Wahrheiten ausgerichtet zu werden und damit die Dinge so zu sehen, wie sie wirklich sind. Der Meister fasst alle nur immer möglichen Befleckungen, Beschmutzungen und Unreinheiten unseres Gemütes in genialer Weise in die fünf Hemmungen zusammen. Sie enthalten in der Tat alles, was sich dem reinen, erkennenden Schauen entgegenstellen könnte, wie unser Matera sagt. Sie sind die eigentlichen Todfeinde, sind die selbstgeschaffenen Dämonen, die unser Gemüt verwüsten und zerstören. Der Buddha nennt sie in ihrer Gesamtheit einen großen Haufen von Verderbtheiten. Wenn der Meister hier noch zwei weitere Hemmungen anführt, das sich Befassen mit dieser Welt und das Befassen mit der anderen Welt im Allgemeinen, Streiten und Opponieren im Besonderen, so sind diese beiden Hemmungen eigentlich schon in den fünf Hemmungen enthalten und wir dürfen annehmen, dass der Meister sie nur zu dem Zwecke eigens anführte, um jenen streitenden Mönchen ihre schweren Verfehlungen noch einmal vor Augen zu halten. Solange auch nur eine dieser Hemmungen noch in unserem Gemüt lebendig ist, kann es zu keiner Meditation kommen. Der Buddha gibt viele Wege und viele Methoden zur Überkommung dieser Hemmungen an, und gerade über dieses Thema hat Bruder Dhammapala während unseres wöchentlichen Beisammenseins wieder und wieder gesprochen. Deshalb möchte ich hier nur einige kurze Aussprüche aus dem Pali-Kanon anführen, worin uns der Meister den Weg zur Überkommung dieser Hemmungen weist. Zur Überkommung der ersten Hemmung, dem Begehren nach Sinnenobjekten, fordert uns der Meister zu folgender Meditation auf. Es gibt angenehme Objekte. Unweises Nachdenken über diese angenehmen Objekte lässt die Gier nach den Sinnenobjekten entstehen und die aufgestiegene Gier zunehmen. Weises Nachdenken über diese angenehmen Sinnenobjekte lässt die noch nicht entstandene Gier gar nicht aufsteigen und die entstandene Gier wieder verschwinden. Das will also sagen, das unweise Nachdenken über die angenehmen Sinnenobjekte besteht darin, dass wir nur die Lust erspähen, dass wir uns also über diese Sinnenobjekte illusionieren und sie so nicht der Wirklichkeit gemäß erkennen und sehen können. Das weise Nachdenken über die Sinnenobjekte aber besteht darin, dass wir sowohl die Lust sehen, als auch das Leid, das sie im Gefolge haben und wie man ihnen entrinnt, dass wir sie also der Wirklichkeit gemäß erkennen und sehen. Zur Aufhebung der zweiten Hemmung, des Übelwollens, der Abneigung oder gar des Hasses, fordert uns der Buddha zu folgender Meditation auf. Pflegt die Meditation der Metta, der Freundschaft zu allen Lebewesen, so wird, was da übelwollen ist, vergehen. Pflegt die Meditation des Mitgefühles, des Mitleidens, so wird, was da Ärger ist, vergehen. Pflegt die Meditation einer gleichmütigen, besonnenen Haltung gegenüber den Sinnenobjekten, so wird, was da Widerwille gegenüber diesen Sinnenobjekten ist, vergehen. Zur Überkommung der dritten Hemmung, der Energielosigkeit, aber rät uns der Buddha zu folgender Meditation. Pflegt die Meditation der Mitfreude, so wird, was da Energielosigkeit ist, ganz von selbst vergehen. Zur Überkommung der vierten Hemmung, dem Gedankengestöber und der inneren Unruhe aber, sagt uns der Buddha, pflegt die Betrachtung der Geistesruhe. Die Betrachtung der Geistesruhe, häufig gepflegt und geübt, lassen das noch nicht entstandene Gedankengestöber und die noch nicht entstandene innere Unruhe gar nicht entstehen. Und das entstandene Gedankengestöber und die entstandene innere Unruhe wieder verschwinden. zur Überkommung der letzten Hemmung, der Zweifelsucht. Aber gibt uns der Buddha folgendes wunderbare Mantra zur Meditation. Er sagt nämlich, pflegt folgende Betrachtung. Es gibt Gemeines und es gibt Edles. Es gibt Niedriges und es gibt Erhabenes. Und es gibt einen Trennen in das Jenseits des Wahrnehmungsbereiches. Diese Betrachtung, häufig geübt und gepflegt, lassen die noch nicht entstandene Zweifelsucht gar nicht aufkommen und die entstandene Zweifelsucht wieder verschwinden. Und damit aber steht Folgendes fest. Nur derjenige, der in sich die Fähigkeit entwickelt hat, unter Ausschaltung der fünf Hemmungen zu einer Meditation in Richtung des Erwachens zu den vier hohen Wahrheiten zu gelangen, hat sich damit die besondere Art eines Sotapanno erworben und besitzt das erste, einem Sotapanno eigene, überweltliche Wissen. Und das sollten wir nie vergessen. Und ferne noch, ihr Mönche, der erlesene Jüngere forscht sich also. Weil ich nun jener Anschauung folge, sie entfalte und zur Reife bringe, gelange ich da zum Frieden, zur Erlöschung und der Erkenntnis. Während ich da dieser Anschauung folge, sie zur Entfaltung und Reife bringe, gelange ich da zum Frieden, ich gelange zum Erlöschen. Das ist das zweite Wissen, das er gewonnen hat, erlesen, überweltlich, nicht im Bereich der gewöhnlichen Menschen. Diese Worte sind bedeutsamer, als sie vielleicht auf den ersten Blick zu sein scheinen. Denn das letzte und sicherste Kriterium dafür, ob wir den rechten Weg gefunden haben, wird immer darin bestehen, ob wir auf dem eingeschlagenen Wege mehr und mehr zur Ruhe gelangen, ob wir friedvoller, ob wir wunschloser und damit glücklicher werden. Oder aber, ob sich um die Unruhe mehrt, der Unfriede wächst, Sorgen, Kümmernisse und Ärger zunehmen. Wenn wir uns der Wirklichkeit gemäß sagen können, dass wir auf dem eingeschlagenen Wege mehr und mehr zur Harmonie mit uns selbst gelangen und damit zur Harmonie mit den anderen Wesen, dass wir mehr und mehr unser eigener Freund werden und damit auch der Freund der anderen, dann können wir gewiss sein, den rechten Weg gefunden zu haben. Es wird dann nur mehr eine Frage der Zeit sein, wann uns aus den transzendenten Tiefen unseres ureigensten Wesens die Gewissheit aufsteigt, entronnen bin ich den Höllen, entronnen dem Tierreich, dem Abweg der Leidenspferde, ich bin eingetreten in den Strom der höchsten Erwachung gewiss. Und dieses Wissen, den friedvollen Weg eines Sotapanno gefunden und betreten zu haben, ist das zweite überweltliche Wissen eines Sotapanno. Auch das sollten wir nie vergessen. Und ferne noch, ihr Mönche, der erlesene Jüngere forscht sich also. Jene Anschauung, die ich mir angeeignet habe, kann die wohl auch außerhalb von hier, von einem anderen Religiosen oder Brahmanen ganz ebenso gefunden werden? Und er erkennt, jene rechte, wirklichkeitsgemäße Anschauung, die ich mir angeeignet habe, die kann nicht außerhalb von hier, von einem anderen Religiosen und Brahmanen, ganz ebenso gefunden werden. Das ist das dritte Wissen, das er gewonnen hat, erlesen, überweltlich, nicht im Bereich des gewöhnlichen Menschen. Diese Worte besagen nicht mehr und nicht weniger, als dass nur da, wo die Botschaft eines vollkommen Erwachten leuchtet, auf die vollkommene, wirklichkeitsgemäße, rechte Anschauung zu finden ist. Und nur da, wo die vollkommene, rechte, wirklichkeitsgemäße Anschauung zu finden ist, auch der hohe, achtfache Pfad zu finden ist. In welcher Lehre und Ordnung suppato auch immer, diese hohe, achtfache Pfad, nämlich eben diese rechte, wirklichkeitsgemäße Anschauung, nicht zu finden ist, da sind auch keine Satapanos zu finden, keine einmal wiederkehrenden, keine nie wiederkehrenden und keine Heiligen. In welcher Lehre und Ordnung aber auch immer dieser hohe, achtfache Pfad, eben die rechte, wirklichkeitsgemäße Anschauung zu finden, da sind auch Satapanos zu finden. Da sind auch einmal Wiederkehrende, Nicht-Wiederkehrende und Heilgewordene zu finden. Ein solcher Sotapanno läuft nicht mehr von einem Meister zum anderen, obwohl der etwas weiß oder jener etwas weiß, sondern er hat eben das auf rechter Anschauung gegründete vollkommene Vertrauen zum Vollendeten. Vollkommen erwacht ist der Erhabene. Wohlverkündet ist das Wunderding. Die rechte Straße wandert die Jüngergemeinde des Erhabenen. Und dieses sein auf rechter Anschauung beruhendes, vollkommenes Vertrauen zum Meister lässt keinen Zweifel mehr hochkommen, auch nicht bei Dingen, die er selbst noch nicht erlebt und erfahren hat. Meister ist der Erhabene, Jünger bin ich. Der Erhabene weiß, ich weiß nicht. Ein solcher Sotapanno gleicht einem in die Erde fest eingerammten Türpfosten, der von den Stürmen nicht mehr erschüttert werden kann. Und dieses Wissen, in der Botschaft eines vollkommen Erwachten, die rechte wirklichkeitsgemäße Anschauung zu finden, nirgends sonst, ist das dritte überweltliche Wissen eines Sotapanno, nicht im Bereich der gewöhnlichen Menschen. Auch dessen sollten wir stets gedenken. Und ferner noch, ihr Mönche, der erlesene Jünger erforscht sich also. Wenn in den Texten der erlesene Jünger steht, so ist es immer ein Sotapanno oder ein nach der Sotapannaschaft strebender Jünger. Und ferner noch, ihr Mönche, der erlesene Jünger erforscht sich also. Habe ich mir jene besondere Art erworben, die der mit rechter Anschauung Ausgestattete besitzt? Was ist das für eine besondere Art, die der mit rechter Anschauung Ausgestattete besitzt? Die besondere Art des mit rechter Anschauung Ausgestatteten ist folgende. Hat er irgendeine Übertretung begangen, die gesühnt werden muss, so geht er alsbald zum Meister oder zu erfahrenen Mitwanderern auf dem Pfade, bekennt seine Schuld, deckt sie auf, legt sie dar und hat er sie bekannt, aufgedeckt, dargelegt, so hütet er sich künftig hin davor. Gleich wie etwa ihr Mönche ein kleines Baby, das träge am Rücken liegt, mit der Hand oder mit dem Fuße von ungefähr auf glühende Kohlen stoßend, rasch zurückfährt. Ebenso nun auch, ihr Mönche, ist es die besondere Art des mit rechter Anschauung Ausgestatteten, dass er eine irgendwie begangene Übertretung, die er sühnen muss, alsbald dem Meister oder erfahrenen Mitwanderern auf dem Pfade bekennt, aufdeckt, darlegt und hat er sie bekannt, aufgedeckt, dargelegt, sich künftighin davor hütet und er erkennt, jene besondere Art, die der mit rechter Anschauung ausgestattete Pugalo sich erworben hat, die habe auch ich mir erworben. Das ist das vierte Wissen, das er gewonnen hat. Erlesen, überweltlich, nicht im Bereich des gewöhnlichen Menschen. Ist es nicht erstaunlich, ja außerordentlich, dass der Buddha auf das Bekennen der Schuld einen solchen Wert legt, dass er sie als die besondere Art eines Sotapanno preist und sie als ein ihm eigenes überweltliches Wissen bezeichnet? Vielleicht kann das überhaupt nur derjenige verstehen, der den Kampf mit seinem Triebleben bereits aufgenommen hat und die Härte dieses Kampfes. Denn gerade dann, wenn wir glauben, mit ganzer Energie und mit ganzer Kraft zu kämpfen, gerade dann kann es sein, dass die Dämonen der Gier, des Hasses und der Verblendung, von deren furchtbarer Gewalt wir vordem gar keine Ahnung hatten, plötzlich erwachen und wie giftige Nattern auf uns losfahren. Wir mögen kämpfen, wie wir wollen, mit all unserer Kraft und all unserer Energie. Wenn wir nicht den Mut aufbringen, unsere Fehler dem Mitwanderer auf dem Pfade zu offenbaren, aufzudecken, darzulegen, so werden wir trotz aller Anstrengungen immer und immer wieder zurückfallen. Denn eben im Verbergen der Schuld verbirgt sich die giftige Saat des Stolzes, die immer wieder neue Triebe hervorschießen lässt, so viele wir ihre auch schon abgehauen zu haben glauben. Wie ein Baby, wenn es mit seinem nackten Füßlein auf glühende Kohlen stößt, rasch zurückfährt, so steigt dem auf dem Sotapanna-Pfade Wandelnden, kaum dass er sich seines Vergehens bewusst geworden ist, auch schon das dringende Verlangen auf, diese sein Vergehen dem Mitwanderer auf dem Wege aufzudecken, darzulegen und zu bekennen. Denn jedes wirkliche Empfinden der Schuld führt auch zu einem Bekennen der Schuld. Freilich ist es kein leichtes Ding, seine Fehler einem anderen zu bekennen und sein Gemüt einem anderen zu offenbaren. Denn warum sollten wir es denn auch tun, wenn nicht in uns ein tiefes Streben nach Erlösung ist, ein Streben, das uns eben bereits zu einer gewissen Ablösung von dieser erbärmlichen Persönlichkeit gebracht hat. Aber gerade das ist die auszeichnende und besondere Art eines Sotapanno. Und dieses Wissen, sich angesichts eines Fehlers von innen heraus gedrängt zu fühlen und gar nicht anders zu können, als diesen Fehler zu bekennen, ist in der Tat ein einem Sotapanno eignendes, überweltliches Wissen. Auch dessen sollten wir bei unserer Gewissenserforschung gedenken. Und ferner noch, ihr Mönche, der erlesene Jünger, also der Sotapanno, erforscht sich als jene besondere Art, die der mit rechter Anschauung ausgestattete Pugalo sich erworben hat, habe auch ich sie mir erworben. Was ist das aber für eine besondere Art, die der mit rechter Anschauung ausgestattete Pugalo sich erworben hat? Diese besondere Art des mit rechter Anschauung ausgestatteten Pugalo ist die folgende. Indem er gewissenhaft in Hinblick auf all die mannigfaltigen Dinge ist, die von einem hohen Wandelführenden getan werden müssen, fühlt er in sich ein tiefes Streben nach hoher Sittenreinheit, ein tiefes Streben nach hohem Denken, ein tiefes Streben nach hoher Weisheit. Gleich wie etwa ihr Mönche eine Kuh mit einem jungen Kalb, während sie das Gras isst, immer einen Blick auf das Kalb wirft. Ebenso, ihr Mönche, ist es die besondere Art des mit rechter Anschauung ausgestatteten Pugalo, dass er, indem er sich gewissenhaft in Hinblick auf all die mannigfaltigen Dinge ist, die von einem dem hohen Wandelführenden getan werden müssen, sich in tiefem Streben übt nach hoher Sittenreinheit, in tiefem Streben nach hohem Denken, in tiefem Streben nach hoher Weisheit. Und er erkennt jene besondere Art, die der mit rechter Anschauung ausgestattete Pugalo sich erworben hat, die habe auch ich mir erworben. Das ist das fünfte Wissen, das er gewonnen hat. Erlesen, überweltlich, nicht im Bereich des gewöhnlichen Menschen. Hier zeigt der Buddha, wie die rechte, wirklichkeitsgemäße Anschauung zur inneren Notwendigkeit führt, Leben und Pfad zu einer Einheit zu machen. Denn Leben und Pfad sind keine zwei verschiedenen Dinge, sondern sie sind ein Ding. Und jedes Abweichen vom Pfade, jedes sich gehen lassen, ist schon der falsche Pfad. Wie der Mönch sich in gewissenhafter Weise seine verschiedenen Obliegenheiten zu erfüllen hat, in gewissenhafter Weise seinen Mitbrüdern zu dienen hat, so auch hat der im Hause Lebende in gewissenhafter Weise für seine Familie zu sorgen, in gewissenhafter Weise seine Berufspflichten zu erfüllen. Aber damit ist es nicht genug. Damit darf er sich nicht zufrieden geben, wenn er den Sotapanna-Pfad erreichen will. Seine Hingabe, seine Fürsorge und seine Hilfsbereitschaft darf er nicht nur auf seine Familie erstrecken. Sein Denken darf nicht nur auf seinen Beruf gerichtet sein. Seine Konzentration und seine Weisheit dürfen nicht nur zu einem Lebensweg werden, sondern er muss mehr tun, viel mehr. Wie eine Mutterkuh, während sie auf der Weide ist und Kräuter isst, immer ihr junges Kalb im Auge hat und es nicht einen Augenblick außer Acht lässt, so auch ist der den Sotapanna-Pfad Wandelnde, während er gewissenhaft für seine Familie sorgt, während er gewissenhaft seine Berufspflichten erfüllt, doch unaufhörlich erfüllt von einem tiefen Streben nach hoher Sittenreinheit im Sinne einer alle Wesen umfassenden Freundschaft, von einem tiefen Streben nach hohem Denken im Sinne des Erwachens zu den vier hohen Wahrheiten, im Sinne eines tiefen Strebens nach Weisheit, im Sinne der Verwirklichung des überweltlichen Pfades in ihm selbst. Und während er sich um diese Dinge müht, eifrig danach strebt, wird er mehr und mehr zu einem, der sich immer richtig verhält. Das heißt, der es gelernt hat, sein Leben zu seinem Pfade zu machen. Mag sein Pfad von außen her gesehen einem weltlichen Pfade gleichen, so ist er doch von innen her gesehen ein überweltlicher Pfad mit dem überweltlichen Wissen eines Sotapanna. Und das sollten wir nicht vergessen. Und ferner noch, ihr Mönche, der erlesene Jüngere forscht sich also jene besondere Art von Kraft, die der mit rechter Anschauung ausgestattete Pugalo sich erworben hat. Habe auch ich sie mir erworben? Was ist das für eine besondere Art von Kraft, die der mit rechter Anschauung ausgestattete Pugalo sich erworben hat? Das ist die besondere Art von Kraft, die der mit rechter Anschauung ausgestattete Pugalo sich erworben hat, dass er bei der Darlegung der Lehre und Ordnung des Vollendeten diese auf sich selbst anwendet. dass er aufmerksam, mit ganzem Gemüte hingegeben, offenen Ohres die Lehre hört und erkennt. Jene besondere Art von Kraft, die der mit rechter Anschauung ausgestattete Pugalo sich erworben hat, die habe auch ich mir erworben. Und das ist das sechste Wissen, das er gewonnen hat. Erlesen, überweltlich, nicht im Bereich des gewöhnlichen Menschen. Diese besondere Art von Kraft, die uns zum Stromeintritt führt, diese besondere Art von Kraft, die uns im Strome verharren lässt und in ihm weitertreibt, diese besondere Art von Kraft kommt dem Menschen nicht aus dieser hinfälligen und armseligen Persönlichkeit, sondern aus anderen Regionen. Dort, wo sich das Ungeborene, Ungewordene verbirgt. Und weil dieses Ungeborene, dieses Ungewordene in uns selber ist, deshalb kommt diese Kraft aus uns selbst. Diese besondere Art von Kraft, die sich am Ende des Pfades im Durchbruch der Tathagata-Natur in uns offenbart, zeigt sich am Anfange des Pfades in einem andächtigen Lauschen der Buddha-Worte, in der Fähigkeit, diese Buddha-Worte ganz und gar auf sich selbst zu beziehen, auf sich selbst anzuwenden. Man lässt die Buddha-Worte nicht wie eine schöne Musik an sich vorüberrauschen, die dann nach verklungenem Spiele wieder vorbei ist, sondern man nimmt sie in sich auf, wie ein in der Wüste Verdurstender, dem ein kühles Nass gereicht wird. Ob uns der Buddha von falschem Verkehr abrät, ob er uns warnt, über andere abzuurteilen, ob er uns auffordert zur Meditation, ob er uns den Stromeintritt ans Herz legt, immer sind wir bereit, seine Worte ganz und gar auf uns selbst anzuwenden und auf uns selbst zu beziehen. Wer in dieser Weise den Buddha-Worten zu lauschen vermag, also mit tiefer Andacht und mit der Fähigkeit, diese Buddha-Worte auf sich selbst zu beziehen, dem werden diese Buddha-Worte zur überweltlichen Kraft, die ihm den Stromeintritt zuführt. Wer aber nur Worte hört, Worte denkt und an Worten hängen bleibt, der kann so lange nicht den Stromeintritt erreichen, bis dass diese Worte nicht für ihn Leben gewinnen, bis dass sie nicht zu seinem Leben werden. Wem diese besondere Art von Kraft eignet, die nur demjenigen wird, der nach rechter, wirklichkeitsgemäßer Anschauung strebt, den hat der Strom der Lehre erfasst. Und dieser Strom wird ihn nicht mehr loslassen, bis dass er nicht das andere Ufer erreicht hat. Diese einem Sotapanno eigene besondere Art von Kraft ist der eigentliche Grund seiner Selbstsicherheit und inneren Heilsgewissheit. Sie in sich lebendig zu wissen, das sechste überweltliche Wissen eines Sotapanna. Auch das sollten wir nie vergessen. Und ferner noch, ihr Mönche, der erlesene Jünger erforscht sich also jene besondere Art von Kraft, die der mit rechter Anschauung ausgestattete Pugalo sich erworben hat, habe auch ich sie mir erworben. Was für eine besondere Kraft aber ist es, die der mit rechter Anschauung ausgestattete Pugalo sich erworben hat? Das ist die besondere Art von Kraft, ihr Mönche, dass er bei der Darlegung der Lehre und Ordnung des Vollendeten zur Erkenntnis des Zieles, zur Erkenntnis der Lehre, zur Freude gelangt, die mit dem Schauen und Erkennen der Lehre verbunden ist. Undererkennt, jene besondere Art von Kraft, die der mit rechter Anschauung ausgestattete Pugalo sich erworben hat, die habe auch ich mir erworben. Das ist das siebte Wissen, das er gewonnen hat. Erlesen, überweltlich, nicht im Bereich des gewöhnlichen Menschen. Hier schildert der Meister die zweite Phase des Stromeintrittes, nämlich den inneren Durchbruch, der zum Pflücken der Frucht des Stromeintrittes führt. Von einem solchen heißt es, er gelangt zur Erkenntnis des Zieles. Beachten Sie wohl, was das heißt. Er gelangt zur Erkenntnis der Lehre, er gelangt zur Freude, die mit dem Schauen und Erkennen der Lehre verbunden ist. Dieser Übergang eines Sotapanno zweiten Grades zu einem Sotapanno ersten Grades vollzieht sich mit dem aufgehenden Auge des erkennenden Schauens, das gleich einem in dunkler Nacht aufleuchtenden Blitze die Dunkelheit zerreißt und erhält. Diese Freude, ja diese Seligkeit eines neugeborenen Sotapanno kann nur derjenige ermessen, der zumindest ahnt, was es bedeutet, einem Ozean des Leidens entronnen zu sein, die Schrecken der Wiedergeburt für immer hinter sich gebracht zu haben. Diese Freude, die im Besonderen eine Freude auf das Nibbanam ist, ist von nun ab sein steter Begleiter. Wer sich auf das Nibbanam freut, der ist ein Sotapanno, erklärt der Meister anderen Orten. Diese Freude auf das Nibbanam lässt ihn nunmehr auch die dritte hohe Wahrheit von der Aufhebung des Leidens zu einem großen inneren Erlebnis werden. Gestützt auf seine innere überweltliche Kraft wird er weiter wandern. Die erste Stufe des Erwachens zu den vier hohen Wahrheiten hat er gewonnen. Gestützt auf diese überweltliche Kraft wird er weiter wandern, dem großen Erwachen, dem Nibbana. Von einem solchen Sotapanno könnte man sagen, dass er es verstanden hat, den Schafott zu entrinnen, dass er nunmehr zum ersten Male gesichert auf festem Grunde steht, in sich selbst gegründet, voll überweltlicher Kraft, dem Überweltlichen entgegeneilend. Und das ist das siebte und damit letzte überweltliche Wissen eine Sotapanno, gewonnen auf überweltlichem Pfade. Auch dessen sollten wir uns stets erinnern. So, ihr Mönche, wird die besondere Art eine Sotapanno wohlgesucht von dem erlesenen Jünger, der die sieben Glieder zur Verwirklichung des Stromeintrittes besitzt. Im Besitz der sieben Glieder, Mönche, ist der erlesene Jünger im Besitz der Frucht des Stromeintrittes. Also sprach der Erhabene, zufrieden freuten sich jene Mönche über das Wort.